Breitband Topic.
Facebook, YouTube, Instagram und Co., das sind große Plattformen im Netz, die sich bisher nicht als Medien begreifen wollen, sondern lediglich als Technikunternehmen, die für ihre Inhalte nur bedingt verantwortlich sind.
Aber möglicherweise findet da gerade ein Umdenken statt. YouTube etwa scheint zu begreifen, dass aus großer Verbreitung, aus großer Macht also, auch große Verantwortung erwächst. Eine gängige These ist ja, dass diese Internetriesen zunehmend das gesellschaftliche Zusammenleben mitbestimmen und damit für das Erstarken von politischen Extremen zumindest mitverantwortlich sein können.
YouTube jedenfalls hat gerade seinen Empfehlungsalgorithmus geändert. Vorher wurden Videos von Verschwörungsanhängern überdurchschnittlich oft als Empfehlung angezeigt. Jetzt sollen diese Filme nicht mehr so häufig empfohlen werden. Man könnte also sagen, bei YouTube ist die Erde wieder rund, nicht flach. Die Flat Earthers, die Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, sollen nicht mehr bevorzugt bedient werden, bloß weil sie ewig bei YouTube rumhängen.
Ob das mehr ist als bloße Kosmetik, das klären wir gleich. Vorher aber blicken wir hinter die Kulissen von YouTube. Matthias Finger beschreibt, wie das dort mit den Empfehlungen und eventueller Radikalisierung der Nutzer abläuft. Dabei hilft ihm Guillaume Chasselot, der früher selbst für YouTube gearbeitet hat und aufdeckt, wie gefährlich die Videoplattform seiner Ansicht nach für bestimmte Menschen sein kann.
Guillaume Chasselot ist außer sich. Er kann es kaum fassen. Freudig erregt twittert er:
YouTubes Ankündigung ist ein großartiger Sieg, der Tausende retten wird. Das ist der Anfang einer humaneren Technologie.
Ganz schön dramatisch. Was ist los? Als Ex-Mitarbeiter hat Chasselot YouTube lange kritisiert. Damit wir lange auf der Plattform verweilen, empfiehlt der Algorithmus oft fragwürdige Videos über die getürkte Mondlandung.
Columbia, this is Houston, AOS, over.
Oder die Wahrheit zum 11. September. Auf seiner Seite algotransparency.org hat der Franzose die YouTube-Empfehlungen für verschiedene Suchbegriffe analysiert.
Vor 2 Jahren habe ich herausgefunden, dass viele Verschwörungstheorien öfter von Algorithmen empfohlen werden als die Wahrheit.
Twittert Chasselot. Algorithmen verarbeiten Signale, also unser Benutzerverhalten. Wie lange wird ein Video geschaut und wie oft wird es geliked oder kommentiert?
So werden eben Videos, die besonders entweder aggressiv sind oder besonders polarisierend oder auch einfach so Sachen wie Verschwörungstheorien und so, werden eben deutlich mehr Interaktionen produzieren, mehr Signale produzieren und den Algorithmus so vortäuschen oder so vorgaukeln, dass sie eben besonders wichtig sind und werden dann vom Algorithmus deutlich stärker ausgespielt.
Erklärt Social-Media-Experte Felix Beil. Eine ausgewogene Berichterstattung hält Google nicht für wichtig.
Der Algorithmus informiert dich einseitig. Nach 20 Videos, die die Erde als Scheibe bezeichnen, könnte man daran glauben. Der Algorithmus gewinnt immer, weil er dich als Zuschauer fesselt, ganze 20 Videos lang.
Sagt Chasselot. Nicht schlimm, solange daraus keine verkorksten Weltbilder entstehen. Guillaume Chasselot erinnert an einen Mörder aus Seattle, der rechtsextreme Videos konsumierte, auf YouTube.
Also wenn zum Beispiel jemand jeden Tag, keine Ahnung, 2-3 Stunden auf YouTube verbringt, dann hat sein Verhalten eben mehr Auswirkungen auf den Algorithmus und mehr Auswirkungen auf die Empfehlungen für andere Nutzer, als es vielleicht Nutzer haben, die nur ein paar Minuten Videos schauen.
Für den Algorithmus sind die Personen, die ununterbrochen Videos gucken, quasi ideale Zuschauer. Und weil Menschen, die so sind, anscheinend dazu tendieren, verschwörungstheoretische Videos zu schauen, bewertet der Algorithmus ihr Nutzerverhalten als gut. Eine Spirale mit Folgen für uns alle wird in Gang gesetzt. Chasselot beschreibt sie auf Twitter so:
Die YouTuber merken das und produzieren mehr von diesen Inhalten, nur damit die Zuschauer sich noch länger mit diesen Inhalten beschäftigen. Und dann geht es wieder von vorne los.
Der Kreislauf soll nun unterbrochen werden. Chasselot freut sich.
Statt die Schwächsten zu verführen, wird uns die Technologie befähigen. Die Algorithmen werden Tausende davor bewahren, Irrwege zu gehen.
YouTube schraubt endlich am Algorithmus. Hurra! Aber tut der Internetgigant das aus purer Menschenliebe?
Matthias Finger, über YouTube und die Algorithmen, die dafür sorgen, dass Verschwörungstheorien viel zu viel Raum bekommen. Wir haben ja gerade gehört, YouTube schraubt am Empfehlungsalgorithmus. Videos mit verschwörungstheoretischen Inhalten, beispielsweise die Erde ist flach, tödliche Impfstoffe oder das Märchen vom Klimawandel, die tauchten in der Vergangenheit öfter als andere Clips in den Empfehlungen auf. Also rechts neben dem Video, das wir gerade schauen, oder wurden gleich im Anschluss bei der Einstellung Autoplay ausgespielt.
Das also soll anders werden? Geht das überhaupt? Ist das genug? Berüchtigt ist YouTube ja für seine unzähligen Videos, in denen Verschwörungstheorien verbreitet werden und auch als Plattform für Rechtsextreme. Die Verbindung zwischen beiden untersucht der Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser von der Harvard University. Und von ihm wollten wir zunächst wissen, ob sich die Gruppe der Verschwörungstheoretiker und der Rechtsextremen bei YouTube überlappen. Und wenn ja, warum?
Ja, also zumindest nach unserer Forschung, und das gilt sowohl für Deutschland als auch die USA, überlappen verschwörungstheoretische Kanäle auf YouTube sehr mit rechten und rechtsextremen Kanälen. In der Tat ist dies beispielsweise nicht der Fall, wenn wir uns dann linke oder linksextremere, linksradikale Kanäle anschauen. Und das gilt nicht auch nur für YouTube, sondern das gilt auch generell, wenn wir uns auch andere Plattformen anschauen, wie Facebook beispielsweise oder auch Twitter, dass es eine sehr große Affinität zwischen rechten Kanälen, zwischen rechten Nutzer, Nutzerinnen und Verschwörungstheorien gibt. Und in der Tat können wir das so nicht für eben beispielsweise das Linke oder auch das Zentrum oder die Mitte sozusagen feststellen.
Gibt es denn dafür eine Erklärung?
Im Grunde gehen eben viele Verschwörungstheorien, wenn man diesen auf den Grund geht, immer auf die Frage, irgendjemand steht ja dahinter. Dieser ganze große Anspruch des, wir erklären jetzt die Welt und wir finden jemanden oder eine Gruppe, die verantwortlich dafür ist, was für alles, was auf der Welt passiert, sei es 9/11, seien es Kriege, seien es kleine und seien es große politische Aktionen. Und die führt dann eben, oder die führen häufig im verschwörungstheoretischen Bereich eben leider oder zurück auf sehr antisemitische Themen, antisemitische Argumentationen. Und ich würde sagen, da gibt es schon in der Regel so diese Überlappung, dass eben gerade auch recht extreme, rechtsradikale Akteure eben sich auch Verschwörungstheorien bemühen, um sozusagen das eigene Weltbild dann noch zu erklären, beziehungsweise den eigenen Rassismus beispielsweise zu erklären. Und da kommen schon unterschiedliche Sachen zusammen.
Wie stark beeinflusst denn YouTube aus Ihrer Sicht die politische Meinungsbildung? Prägt das die Gesellschaft?
Da wäre ich sehr vorsichtig, ganz einfach, weil wir einfach aus einer Kommunikationswissenschaft heraus wissen, dass es sehr viele unterschiedliche Quellen gibt, woraus Menschen sozusagen Informationen schöpfen. Wir wissen auf jeden Fall, dass ein bestimmter Prozentteil in Deutschland YouTube zum Informationen, zu Nachrichten nutzt, also für Nachrichten nutzt. Gleichermaßen natürlich nutzen viel mehr Menschen klassische Nachrichten, sei es TV, sei es Radio, sei es eben Online-Nachrichten. Und inwieweit dann noch YouTube dann Einfluss darauf hat, ob auf die Meinungsbildung, das ist sehr schwierig. Ich denke, dass YouTube in individuellen Fällen auf jeden Fall einen Einfluss haben kann und auf jeden Fall auch schon gehabt hat. Aber inwieweit es dann sozusagen gesellschaftlich der Fall ist, ist sehr schwer zu sagen.
Wobei es ja trotzdem, es gibt ja Studien. Eine zum Beispiel soll besagen, dass 50% aller Amerikaner schon mal einer Verschwörungstheorie angehangen sind. Und es gibt ja auch Studien, die da schon einen Zusammenhang zu YouTube herstellen. Guillaume Chazelot hat ja zum Beispiel auch diesen Fall eines guten Freundes geschildert, der, glaube ich, durch so einen Schicksalsschlag so die Kontrolle über sein Leben ein bisschen verloren hat, nur noch bei YouTube rumgehangen hat und dann so nach und nach auf einmal diesen Verschwörungstheorien anhing. Da ist ja, gut, das ist jetzt so ein Einzelbeispiel, was er da nennt, aber ich glaube, da ist man sich doch einigermaßen einig, dass das schon irgendwie zusammenhängt.
Kann man natürlich so sehen. Ich werde immer ein bisschen vorsichtig, ganz einfach auch aus dem Beispiel heraus, weil man auch gleichermaßen die Perspektive vertreten kann. Ja, YouTube hat dann da auf jeden Fall eine Funktion in dieser Geschichte, aber es sind natürlich auch bestimmte individuelle Prädispositionen, die dazu führen, dass man erstmal in der Situation ist, dass man sich sozusagen diesen Verschwörungstheorien dann öffnet, dass man auf YouTube immer weiterklickt und YouTube zwingt eine ja nicht dazu, sozusagen diese ganzen Videos zu schauen und vor allem, das ist ja dann der nächste Schritt, das auch zu glauben. Also man kann ja diese ganzen Videos schauen und sich denken, naja, ist halt Quatsch. Das dann aber auch zu glauben und in das eigene Weltbild sozusagen zu inkorporieren, ist, denke ich, eine andere Geschichte. Und die Frage ist natürlich auch, inwieweit ist YouTube eigentlich oder ist YouTube für Verschwörungstheorien verantwortlich? Diese Studie, die Sie angesprochen haben beispielsweise, ist eigentlich schon noch vor YouTube entstanden. Und da ist dann eben die Frage, welche Funktionen haben Verschwörungstheorien eigentlich in der Gesellschaft? Und wenn wir so auf die Geschichte von Verschwörungstheorien zurückschauen, dann sehen wir eigentlich, dass Verschwörungstheorien eigentlich schon immer irgendwie in der Menschheitsgeschichte sozusagen ein Teil der Geschichte waren. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, sozusagen zu viel Verantwortung auf YouTube zu geben und sozusagen uns selbst komplett rauszunehmen. Und gleichermaßen sollten wir YouTube dann bei der Verantwortung packen, wenn etwas wirklich nicht so richtig läuft, wie wir uns das vorstellen.
Aber wenn man zum Beispiel mal so eine Verschwörungstheorie nimmt wie diese Flat-Earth-Theorie, ich kann mir die ehrlich gesagt ohne YouTube gar nicht vorstellen, dass die überhaupt eine Art von Verbreitung gefunden hätte. Also, weil genau da ist doch dieser Punkt, da wird dann in kleinen Videos erklärt und dann gibt's irgendwelche prominenten Rapper, die auf einmal an die Flat-Earth-Theorie glauben und das dann wiederum verbreiten. Und mir würde gar nicht klar, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass das ohne YouTube passiert wäre.
Das ist durchaus denkbar. Gleichermaßen ist natürlich YouTube ein Puzzlestück so in dieser Internetökonomie. Ne? Also beispielsweise, wir haben Flat-Earth-Theorien auf 4chan beispielsweise, wir haben Flat Earth auf Reddit, wir haben Flat Earth auf Facebook, wir haben Flat Earth auf Twitter und dann wahrscheinlich noch auf allen, und dann gibt es da wahrscheinlich auch noch oder bestimmt eigene Foren dazu. Und YouTube ist eben ein bestimmtes Puzzlestück in diesem ganzen Internetsystem. Und da muss man dann natürlich schon schauen, welche Verantwortung hat YouTube da. Und die Frage ist natürlich auch, was können wir eigentlich realistisch dagegen unternehmen? Weil dass Flat Earth sozusagen Quatsch ist. Klar, das ist geschenkt. Aber gleichermaßen wollen wir daraus sozusagen schließen, dass wir sozusagen Menschen verbieten, Flat Earth Videos zu schauen. Und das ist natürlich auch wieder schwierig. Dann ist die Idee von YouTube eben, das sozusagen aus dem Algorithmus herauszunehmen, schon eine gute, auch wenn die freilich viel zu spät kommt.
Halten Sie das für einen großen, wichtigen Schritt?
Ich halte das auf jeden Fall für einen Schritt in die richtige Richtung. Inwieweit das dann tatsächlich funktioniert, inwieweit das Einfluss darauf haben wird, wie Nutzer, Nutzerinnen YouTube nutzen, darüber können wir natürlich nichts sagen. Also ich habe mal selbst das ausprobiert und bin beispielsweise immer noch auf Videos von den sogenannten Flat Earthern gelandet. Ich glaube, die Frage oder die große Problematik ist eigentlich vielmehr, was sind Verschwörungstheorien eigentlich? Und darauf hat YouTube keine wirkliche Antwort gegeben. Die haben Beispiele gegeben, also beispielsweise Videos zu 9/11, eben dieses sogenannte Flat Earth Videos oder eben zu bestimmten Krankheiten. Aber die Frage ist eigentlich eher, wie YouTube eigentlich diese identifiziert. Weil natürlich hat YouTube mehrere Sprachen auf der Plattform und ganz viele Videos werden ja auch manchmal nur sehr kryptisch beschrieben. Und insofern ist da eigentlich eher die Frage, wie kann man eigentlich dieser Masse an Videos, die permanent hochgeladen wird, eigentlich irgendwie gerecht werden?
Würden Sie die Tatsache, dass YouTube jetzt eben diesen Algorithmus geändert hat, damit erklären, dass man das sozusagen gemacht hat, weil drohende politische Regulierung in Sicht war? Oder gehen Sie davon aus, dass YouTube einfach allein darüber entscheidet, wie solche Kommunikation abzulaufen hat im Netzwerk und wie nicht?
Ich halte es für plausibel, dass die Reaktion YouTubes auf, also eine Reaktion auf politischen Druck ist, auf gesellschaftlichen Druck, der sowohl in Europa als auch in den USA stetig zunimmt. Natürlich in Europa noch mit mehr politischem Werf. Aber gleichermaßen gilt es auch oder merkt man auch in den USA, dass der Wille zu Regulierung stärker wird und dass die Plattformen mehr unternehmen, um dem vorzubeugen. Und natürlich wissen kann man es nicht, aber es klingt zumindest sehr plausibel, dass YouTubes Reaktion auf jeden Fall dem politischen und gesellschaftlichen Druck geschuldet ist.
Zum Abschluss nochmal gefragt, was wünschen Sie sich denn von YouTube? Wie sollen die in Zukunft sich vielleicht entwickeln? Und es kann ja nicht darum gehen, dass YouTube zum großen Zensor wird. Tun sie ja auch nicht mit so einer kleinen Algorithmusveränderung. Aber in welche Richtung sollte sich vielleicht wünschenswerterweise YouTube entwickeln?
Ich würde mir wünschen, dass YouTube sich in die Richtung entwickelt, dass sie ihren Algorithmus als nicht neutral behandeln. Also Algorithmen sind eh nie neutral. Aber vor allem in dem Moment, in dem man Politik, und ich rechne jetzt Verschwörungstheorien im weitesten Rahmen zu politischen Themen dazu, mit beispielsweise Unterhaltungsangeboten wie Computerspielen, wie Make-up-Tipps, wie Musik oder Sport gleichsetzt uns immer versucht, die Leute stetig bei der Stange zu halten mit neuen Videos, mit vielleicht auch noch schockierenderen Videos. Das ist, denke ich, nicht der richtige Weg. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass YouTube versteht, dass Politik einfach ein anderes Feld ist, wo diese gängige Idee von, wir empfehlen einfach immer weitere Videos und die dann schnell eben im verschwörungstheoretischen oder aber auch rechten Bereich landen, dass sie da eben Einhalt gebieten, dass sie da verstehen, dass Algorithmen einfach anders zu funktionieren haben, weil man eine andere gesellschaftliche Verantwortung hat als eben beispielsweise bei Computerspielen oder Sport.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser von der Harvard-Universität über den Einfluss von YouTube auf die Gesellschaft.
Mal sehen, wie das weitergeht mit den Großen des Internets. Vielleicht verstehen sie ja doch noch, dass sie helfen müssen, die Welt zu retten und sie eigentlich nicht kaputt machen dürfen. Was ich in diesem Zusammenhang so ganz interessant fand, das dahinterstehende Weltbild oder Menschenbild, ne? Jonas Kaiser hat ja davor gewarnt, die Menschen für allzu beeinflussbar zu halten. Ich selber halte mich zum Beispiel gar nicht für beeinflussbar. Alle anderen sind natürlich manipulierbar. Ne? So. Und jetzt, wo ich das sage, kommt mir das schon ziemlich dumm vor.
Denkt aber, man ist selbst so schlau, nur die anderen sind es nicht.
Genau. Wie ist das bei dir? Hältst du dich für gefährdet, also für manipulierbar letztendlich so durchs Netz oder durch YouTube?
Theoretisch ja. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Studie vom Hans-Bredow-Institut, allerdings eine qualitative Studie, und die haben herausgefunden, dass man nicht so beeinflussbar ist, weil man ja viele, viele andere Quellen hat, also offline, Zeitung, Fernsehen, auch Menschen um sich herum. Und insofern sage ich theoretisch ja, weil man ja immer wieder aufgefangen wird von seinem Umfeld. Aber was ich schon glaube, ist, dass es einen schon aufheizen kann. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel so rechtsradikal ist oder sagen wir mal bestimmte extreme Ansichten hat, kann ja in alle Richtungen gehen und man wird immer wieder bestätigt durch seine Blase, glaube ich schon, dass das zu einer Wahrnehmungsverzerrung führen kann.
Und das ist natürlich auch, ich meine, wenn Leute 10 Stunden am Tag YouTube-Videos gucken, egal was sie da gucken, natürlich macht es irgendwas mit ihnen. Unbedingt was Schlechtes ist, weiß ich nicht. Kommt natürlich dann drauf an, was sie da sehen. Ne?
Das ist eben das große Problem, dass es, glaube ich, immer noch nicht so richtig erforscht ist. Man versucht sich immer weiter daran, eben da Erkenntnisse zu finden, aber so richtig erforscht, wie es jetzt genau funktioniert, ist es eben immer noch nicht.
Neulich sind mir wieder schöne Videos angezeigt worden, fällt mir gerade noch so ein. So die 5 unheimlichsten Videos, die je gedreht wurden, die waren alle fake natürlich. Da tauchten immer so Geister auf und sowas und waren so ganz schlecht, so übergeblendet. Dachte auch so, warum guckst du dir sowas überhaupt an? Ich meine, wenn man es nicht angucken würde, dann würde es auch nicht gezeigt werden und dann hätte es auch keine Auswirkungen auf den Algorithmus. Aber also irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach der Sensation ist man dann natürlich auch immer. Ne? Naja, so viel dazu.